Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Trainer live. Willkommen zu unserem wöchentlichen Duell mit Eva Schütz. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und Gerald Kroz.
Servus Niki.
Starten wir.
Servus Gerald.
Hallo Eva.
Starten wir mit dem Budget. Morgen hält Markus Matterbauer, der Finanzminister, ja seine erste große Budgetrede. Das ist gleich einmal ein Doppelbudget, das er vorstellt. Sparen, sparen, sparen ist die Devise. Wie siehst du das? Du warst ja auch eine Zeit lang im Finanzministerium, im Kabinett damals tätig. Ist das der große Wurf, der unser Budget jetzt rettet, den wir da morgen präsentiert bekommen?
Nein, es ist definitiv nicht der große Wurf. Es ist ein Strauß von Einzelmaßnahmen, wo man versucht, jetzt mal 6,4 und dann im Jahr 2026 8,6 Milliarden einzusparen. Man muss sagen, dass die Einnahmen, die der Finanzminister auch jetzt bekommt, ja durchaus noch immer sehr, sehr hoch sind, nämlich nach Finnland die zweitgrößten in Europa, wenn man das auf das pro Kopf, also auf die Einwohner umrechnet, 47% der Arbeitskosten gehen an den Staat. Also da sind wir auch absolute Spitze in Europa. Im Schnitt sind es in Europa 34,9%. Also das heißt, der Staat bekommt schon wirklich viel. Und dann haben wir natürlich ein Ausgabenproblem, das in Europa bei Corona eine Dynamik bekommen hat, die einfach davon galoppiert. Und so galoppiert es jetzt weiter. Und jetzt versucht man mit relativ, meines Erachtens nach, relativ geringen Maßnahmen, das wieder in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel die Nichtvalorisierung der Familienbeihilfe, des Mehrkinderbeitrags, also dieser ganzen Familienleistungen, da muss man sagen, das gibt es auch erst seit 3 Jahren, das ist eigentlich neu. Man versucht die kalte Progression, die man eigentlich für alle Lohnsteuerklassen abgeschafft hat, im letzten Drittel wieder zurückzunehmen. Also das sind so ein bisschen Maßnahmen, wo man sagt, ja, man nimmt eigentlich ein bisschen einen geringen Teil von den Ausgaben wieder zurück, die man jetzt im Zuge von Corona und danach eingeführt hat. Aber jetzt eine große Strukturreform lässt sich zumindest jetzt einmal nicht absehen. Vielleicht ist sie geplant, das möchte ich gar nicht unterstellen, aber noch ist nichts dabei.
Was ist deine Erwartungshaltung an das morgige Doppelbudget? Kommen da die großen Kracher, Sparhämmer, oder ist dann eher alles nicht ganz so schlimm wie erwartet?
Ich möchte kurz Christian Stocker zitieren. Ich habe das heute bereits schon im Live-Programm auf OE24 getan. Und zwar Christian Stocker hat unlängst gesagt in dieser Woche, es wäre falsch, dass irgendwem etwas weggenommen wird. Es wird nur die nächsten 2 Jahre nicht erhöht. Mich hat das so erinnert, so ein bisschen an den großen Habeck-Moment, falls dich der Wirtschaftsminister Deutschland verblichen mittlerweile eh schon beerdigt, erinnert, der gesagt hat, nein, die Betriebe, die gehen gar nicht in Pleite, die pausieren nur. Die gehen auf Pause, das neue deutsche Insolvenzrecht. Das war so der große Stocker-Habeck-Moment. Also es wird niemandem etwas weggenommen. Das, was morgen der Finanzminister präsentiert, ist Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt haben wir aber in dem Land folgendes Problem. Wir haben eine galoppierende Inflation und drücken sie ums Verrecken nicht unter 3%. Das heißt, der Geldwert der Österreicherinnen und Österreicher schrumpft von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Wir waren vor 2 Jahren schon bei 10%, gut geschenkt. Jetzt sind wir halt bei 3,4%. Und wir haben das vorige Woche schon besprochen. Wenn du daher Sozialleistungen wie beispielsweise das Kinderbetreuungsgeld oder das Pflegegeld nicht entsprechend der Inflation erhöhst, dann bleibt den zu Pflegenden oder den zu Kinderbetreuenden ein Realverlust von 3-4%, je nach Inflation. Das heißt, du nimmst ihnen konkret etwas weg. Das ist bei den Kinderbetreuungsleistungen insofern mittlerweile brandgefährlich, weil wir seit 10 Jahren wissen, dass wir in Wahrheit mit unserer Familienpolitik in eine gänzlich falsche Richtung gehen, nämlich in die Familienpolitik, wir holen uns eh die Facharbeiter vom Hindukusch, kriegt ihr alle keine Kinder mehr, weil wir können sie eh nicht mehr finanzieren. Das ist einmal der erste falsche Weg, den Österreich geht. Im Übrigen Deutschland auch. Ungarn geht einen anderen Weg, möchte ich nur sagen. Und der zweite falsche Weg ist beispielsweise bei den zu Pflegenden, nämlich der zu Pflegende bekommt ein Pflegegeld, verwende das Pflegegeld nicht für Champagner, nicht für Kaviar, nicht für Urlaube, sondern um eine 24-Stunden-Pflege zu zahlen. Die 24-Stunden-Pflege, der Gehalt steigt um 3-4% jährlich. Und Der zu Pflegende hat aber nur ein eingefrorenes Pflegegeld und kann sich die Pflege nicht aber mehr leisten. Und ich empfinde das als menschenverachtenden Zynismus, wenn man gleichzeitig die 5 Milliarden sich bei den Banken nicht
holt. Fairerweise, jetzt haben wir halt ein Defizit über 4%. Irgendwo wird man es halt einsparen müssen.
Naja,
aber sind es die Falschen?
Naja, ich finde es so falsch ist es nicht, weil es sind die lohnunabhängigen Sozialleistungen, die dann nicht valorisiert werden. Und da kann man schon einmal grundsätzlich die Frage stellen, egal über welche Einkommensklasse, und das ist ja das, was uns auch dieses Budgetdefizit eigentlich eingebrockt hat, gießkannenartig das über jeden drüber zu schütten. Das ist genau das Gleiche mit jeder Art von Boni. Also wir erinnern uns jetzt an die Heizkostendeckelung, wir erinnern uns an den Ausgleich für die CO2-Steuer. Also das hat ja jeder bekommen, egal wie viel man verdient hat oder auch nicht. Und das hat im Endeffekt zu dieser extrem hohen Verschuldung auch geführt. Also wie viel Sinn es macht, nicht nur Menschen, die es tatsächlich brauchen, sondern es einfach jedem einmal aus Prinzip zu geben. Das kann man schon tun, wenn man eine gute budgetäre Ausgangslage hat. Dann bin ich auch dafür, dass das alle bekommen. Aber zum Beispiel so wie die Familienleistung, wenn man einfach über jede Einkommensklasse drüber gestreut wird, da muss man sich vielleicht schon überlegen, wenn man es sich nicht mehr leisten kann, wo macht Sinn und wo kann man auch auf eine andere Art und Weise Familien fördern.
Schau, Folgendes. Es wird nicht über jeden drüber gestülpt, sondern das Pflegegeld bekommen nur Menschen, die Pflege bedürfen.
Naja, das Pflegegeld also, ist wieder eine andere Sache.
Man könnte zum Beispiel einwenden, die Depperten sollen ein Pflegegeld kriegen. Dann kriegen sie nochmal 10%, 15%.
Ich glaube, du hast von der Familie.
Aber Faktum ist,
Pflegegeld, zweiter Punkt. Pensionen, die im Übrigen zwischen 250 und 400 Euro gekürzt werden, bekommen auch nur jene, die 45 Beitragsjahre vorher geleistet haben und deswegen in Pension sind. Das heißt, die haben kackelt, die haben zum Wirtschaftswunder Österreich beigetragen. Die haben dazu beigetragen, dass 2000 das Profil geschrieben hat oder der Stern oder der Spiegel, Österreich das bessere Deutschland, weil wir wirtschaftlich besser dagestanden sind. Da bin ich der Meinung, na selbstverständlich haben die einen Anspruch darauf, dass sie ihren Lebensabend, ihren sogenannten, auch so gestalten können, dementsprechend, wie sie Leistung erbracht haben. Das ist im Übrigen auch schon weg, weil wir diskutieren jetzt bald, warte nur ein paar Monate, wir diskutieren über 68 Jahre Pensionsantrittsalter. So, und das Kindergeld setzt auch voraus, dass du zuerst schnackselst und ein Kind kriegst. Also das Kindergeld kriege ich zum Beispiel nicht, weil ich kein Kind habe. Und für meine Katze kann ich es nicht beantragen. Würde ich ja gerne, braucht man nicht reden. Geht nicht. Also ihm setzt voraus, Koitus, eh schon wissen, und dann Kreißsaal, und dann bekommst du ein Kind. So, ja, aber es ist so. So, und dass wir das Kinderbetreuungsgeld nicht valorisieren, in einer Zeit, wo wir seit 10 Jahren schreien, wir haben ein demografisches Problem bei den Pensionen, es schert alles auseinander, wir brauchen Zuwanderer, weil unsere Leute zu wenig Kinder bekommen und dann hast du eine Kinderförderung und dann streichst du die auch noch zusammen, das ist der gänzlich
aber
falsche
Weg. Dein Vorwurf und das...
Nein, was die Berge, Eva will, die Eva hat ja recht. Sagen. Ich bin auch der Meinung, da bin ich derselben Meinung wie du, zu staffeln. Menschen, die es wirklich nicht brauchen, denen das auch nicht zu geben. Nur die Menschen, die es wirklich nicht brauchen, sind in dem Land 3.000 Leute, aber nicht mehr.
Der Vorwurf, der ja generell im Raum steht, ist, dass das unausgewogen ist. Dass es die Banken, die Energiekonzerne gibt, die leisten zwar einen Beitrag, aber einen verhältnismäßig geringen im Vergleich vielleicht zumindest Pensionisten oder Familien, die wirklich auf die Familienbeihilfe angehen.
Es ist der Solidaritätsbeitrag der Banken erhöht worden. Es ist die Abgabe der Energiekonzerne auch bis 2029 verlängert worden. Es ist der Spitzensteuersatz.
Das sind 500 Millionen und nicht 2 Milliarden.
Von 55% auch verlängert worden. Ich meine, da ist halt, ich glaube, die Frage, wie sehr man auch wirklich und tatsächlich in die Wirtschaft auch eingreifen möchte. Ich glaube, das Thema, was dahinter steht, ist, dass aufgrund der Sanktionen gegen Russland einfach sehr, sehr hohe Energiepreise in Österreich sind und dass aufgrund der Tatsache, dass man ausschließlich auf erneuerbare Energien umsteigen möchte, wir einfach ein Thema haben, wie wir das schaffen werden und wie wir die Industrie mit entsprechend leistbarer Energie so versorgen, dass die wettbewerbsfähig bleibt. Das wird man auch nicht damit retten, dass man jetzt sozusagen die Übergewinne der Energiekonzerne abschafft, weil man muss auch sagen, diese Gewinne zum Beispiel vom Verbund, das ist ja ohne dies etwas, was ins Bundesbudget fließt. Also die muss ich gar nicht über die Übersteuer oder Übergewinnsteuer, ich finde das Wort Übergewinn, habe ich hier schon öfter gesagt, überhaupt völlig lächerlich. Also einen Großteil, 51% des Verbundes gehören ja dem Staat, das mit einer Übergewinnsteuer zu besteuern, obwohl die Gewinne dieses Unternehmens ohne dies ins Bundesbudget und in die Budgetkonsolidierung fließen, das ist ja eigentlich eine Augenauswischerei, das ist ja ohne dies ein kompletter Unsinn.
Du hast recht. Nur in einem Fall möchte ich widersprechen, oder nicht widersprechen, ich möchte hinzufügen, die Banken schauen. Wir haben beim letzten Bankenrettungspaket den Banken 10 Milliarden gegeben. Das heißt, wir haben den Banken einen Kredit gegeben. Die Banken haben uns aber von diesem Kredit in der Höhe von 10 Milliarden, den wir Steuerzahler, damals beim Bankenpaket Faymann und Co. und Eurorettung, denen gegeben haben, bis dato nur 5 Milliarden zurückgezahlt. Auf die restlichen 5 Milliarden weigern sie sich, wie der Teufel vorm Weihwasser, nur irgendwo einen Cent herauszurücken, ist aber in Wahrheit kreditgegebenes Geld. Das heißt, wir sind der Kreditgeber, der Steuerzahler, und haben derzeit ein besonderes Problem, nämlich ein Budgetdefizit, das in der Koste ist, was es wolle, Politik, Corona-Hilfen und in der sogenannten Ukraine im Wirtschaftskrieg gegen Russland gelegen ist. Geschenkt. So, ich verstehe nicht, warum die österreichische Bundesregierung, und da rede ich jetzt nicht über Bankenabgabe oder irgendwas, das interessiert mich gar nicht. Über das kann man irgendwann einmal reden. Ich will mein Geld wieder zurückhaben. Und ich weiß nicht, warum die österreichische Bundesregierung ausgerechnet die Sozialdemokraten, die die letzten 3 Jahre als rote Don Quixotes, als Ausgefressene auf der Rosinante immer dumm geritten sind und gesagt haben, die Reichen werden geschlachtet, die Reichen. Ich sitze ja immer mit so einem Edellinken da gegenüber, die Reichen werden geschlachtet, wo ist die Guillotine, wir schlachten sie. Die Reichsten in dem Land sind die Banken, 31 Milliarden Gewinn, das macht kein Herr Mateschitz, das macht niemand, das macht nicht einmal die Frau Orten. Gut, Gott hab sie selig, schon gestorben. Das macht nicht die Frau Flick, macht niemand. So, 31 Milliarden. Und bei den Banken sagen, oh, darf es ein bisschen mehr sein. Jetzt stell dir mal vor, ich habe einen Kredit bei einer Bank und zahle nur die Hälfte von meinem Kredit nicht zurück. Ist die Bank sofort in meinem Grundbuch und morgen bin ich beim Konkursrichter. Jetzt mache ich nur das Gleiche bei den Banken, was sie mit uns machen. Ich hole mir die 5 Milliarden zurück. Damit hätte ich zumindest 80% von einem Jahresdefizit sofort erinnern. Ich möchte dir nur Folgendes sagen. Wir holen uns von den Pensionisten, nur damit wir, weißt du, da geht's jetzt, es geht nicht darum, für mich Peanuts zu glauben. Wir holen uns von den Pensionisten mit der Erhöhung des Sozialversicherungsbeitrages von 0,8%, holen wir uns bei den Pensionisten 250 Millionen. 250 Millionen im Jahr. Gleichzeitig gibt es Wiener Schnitzelgesicht, der Kalif von Wien, 700 Millionen für Asylwerber aus.
Naja.
Allein der Wiener knallt 700 Millionen jedes Jahr an Hindukusch, Damaskus, Kabul, Tadschikistan, Kasachstan, Tschetschenien aus. Es gibt's kein Morgen. Und bei 250 Millionen schneiden sie bei den Pensionisten eine, sodass der Pensionistin 200 Euro fällt im Jahr. Das verstehe ich nicht. Dann erklären sie, sie machen einen Investitionsschub. Dann siehst du, der sogenannte Investitionsstaatssekretär Schellhorn braucht 2 Autos, damit er einen Hintern bewegt.
Deregulierungsstaatssekretär.
Der hat sich so dereguliert, dass ich glaube Audi war es, oder? Dass er ein Standortpaket für Audi gemacht hat, dass er 2 Traktoren hat für so einen Hintern. Ich weiß nicht, passt der in ein Auto nicht rein? Fährt er 2 Autos nebeneinander?
Na gut, das ist unglücklich, aber man kann es trotzdem
sagen. Was heißt, das ist unglücklich? Also das ist das Fiasko. Nein,
ja,
stell dir vor, freiheitlich jetzt.
Ja, das ist natürlich ein PR-Fiasko und wahrscheinlich hat er es auch schon recht bereut und ein Anfängerfehler soll man nicht machen. Man soll sich anschauen, welches
Auto so wie der ausschaut.
Ist eher alles okay.
Kauf nur ihm ein Radl bei Buch, ein altes Buchradl, das ein bisschen abnimmt.
Ja, nur damit wirst du als an und für sich das Problem nicht lösen. Also bei den Pensionisten ist die Frage, wie schaffen wir eine Pensionsreform und dafür werden wir das Pensionsantrittsalter irgendwann zumindest bei den Berufen, die das körperlich leisten können, erhöhen müssen. Ein erster Schritt ist jetzt einmal, wäre einmal, dass man zumindest das länger arbeiten steuerlich entlastet. Ich glaube, das ist vorgesehen. Das macht auch Sinn und damit versucht, auch die Korridorpensionen hat man jetzt versucht, ein bisschen einzuschränken. All das macht prinzipiell Sinn, weil wenn die Lebenserwartung steigt, wird man auch das Pensionsantrittsalter irgendwann mal anheben müssen. Man ist immer davor zurückgeschreckt, weil man gewusst hat, dann wird man nicht wieder gewählt, aber so wird es halt nicht funktionieren. Die 700 Millionen Euro, das kann man ausschließlich dem Wiener Bürgermeister umhängen, der da eben wahnsinnig viel an Sozialhilfe etc., an Asylwerber und auch an subsidiär Schutzberechtigte auszahlt. Nur kannst du das ja nicht umlegen. Also das wird ja das Pensionsthema löst sich nicht, wenn der endlich aufhört, sozusagen dieses Asylantensystem.
Aber vielleicht noch ein weiterer Punkt. Du bist ja auch Unternehmerin. Ja, jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Sparen, Sparen, Sparen. Ist das nicht der völlig falsche Ansatz? Bräuchte das Land nicht ein bisschen eine Aufbruchstimmung, eine, sag ich mal, Pro-Unternehmerstimmung, dass der jetzt wieder sich zumindest ein bisschen etwas Richtung Aufschwung bewegt. Das ist von der Stimmung her katastrophal, was da derzeit von der Regierung
vorgelegt wird. Es bräuchte mal eine Senkung der Lohnnebenkosten. Ich glaube, das ist das, wo jeder Unternehmer wirklich, wirklich stöhnt. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit diesem Steuerkeil, den wir haben, also 47% der Lohnkosten, die Arbeitgeber zahlen, gehen sozusagen an den Staat. 34,9% sind sie im EU-Schnitt. Und da sieht man sozusagen, wie wenig dann der Arbeitnehmer tatsächlich von dem bekommt, was der Arbeitgeber für ihn zahlt. Und ich glaube, das ist das, was uns eigentlich auch die Unternehmer so umbringt am Ende des Tages, dass wir relativ eigentlich extrem hohe Lohnkosten haben, aber den Arbeitnehmern oder den Mitarbeitern trotzdem nicht allzu viel überbleibt. Und das macht dieses Klima so schwerfällig. Dann gibt es noch diese Überregulierung mit immer mehr und immer überbordender währenden Ausgaben und irgendwann und Vorschriften und Dinge, die man erfüllen muss und so weiter, sodass man sich eigentlich gar nicht mehr rauszieht und noch irgendein Consulting- oder Beratungsunternehmen braucht, das einem das Ganze irgendwie aufschlüsselt, damit man da auch allem entspricht. Und das, glaube ich, macht diese Stimmung so fast schon morbid, dass man sagt, okay, als Arbeitgeber kann man eigentlich den Arbeitnehmern nicht wahnsinnig viel bieten, weil man es sich schlicht nicht leisten kann. Aber nicht, weil man nicht möchte, sondern weil es einfach nicht finanzierbar ist.
Ja, schau, das Problem ist noch, da hast du vollkommen recht. 47% Abgaben allein in Österreich auf Arbeit. Ungarn 41,2, also täglich 6% weniger. Irland 35,2.
Ja, die haben das überhaupt reformiert aufgrund des
Also Tuchs, den sie zu auch sagen, haben. Es ginge nicht, ist ein Schwachsinn. Weil der irische Staatshaushalt steht wahrscheinlich besser da als der österreichische. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, und der ist jetzt schon relativ spannend. In dem Fall, dass die Regierung bei einem Großteil der österreichischen Konsumenten hineinschneidet, also bei ca. 60% der Konsumenten, nämlich bei denen, oder 70%, bei denen die Kinder haben, bei den Familien. Im Übrigen, das Sozialwesen ist auch ein eigener Wirtschaftsfaktor, auch das Pflegewesen ist ein eigener Wirtschaftsfaktor. Und bei den Pensionisten hineinschneidet, die auch eine erklecklich große Summe in Österreich sind, trübt sich noch mehr die Konjunktur ein, weil der Konsum abgetötet wird. Das heißt, das, was die Regierung gerade tut, sie zementiert die Rezession ein auf Dauer. Und das ist in Wahrheit der Irrsinn.
Gut, nur irgendwo wirst du ausgabenseitig sparen
müssen. Habe ich dir gesagt. Ne? Banken, Asylwerber, beim Auto vom Herrn Schellhorn. Entschuldige, überleg dir mal, 22 Regierungsmitglieder. Entschuldige, die haben im Parlament die Türstöcke verbreitern müssen, weil die mit dem Hintern nicht reinkommen, sind ins Hohe aus.
Das ist
Hast du schon mal die Regierungsbank da angeschaut?
Ja, da müssen sie jetzt eng zusammen, das verstehe ich auch alles.
Weißt du, wie viele Mitarbeiter jedes Ressort hat, jeder Kabinett?
Aber es ist trotzdem, 50. Als Kostenstelle muss man ehrlicherweise sagen, ist das nicht keine große Schraube,
Weißt du, was zum Beispiel die Leute nicht verstehen? Dass der österreichische Bundespräsident mehr verdient als der US-amerikanische Präsident.
Nein, das gibt ja bei allem recht und das ist für die Optik nicht gut.
Das also quasi, weißt du, was eigenartig ist? Stellen wir vor, Österreich wäre eine Firma. Österreich muss von den Insolvenzrichter. Genehmigen sich die Pleitemanager vor dem Insolvenzrichter eine Gehaltserhöhung ums Dreifache, wenn es gerade dahinter mega Pleite hingeht.
Die Parteienförderung wird übrigens auch nicht valorisiert. Gell? Wollte ich nicht
sagen. Das ist gut so.
Ja,
ist
also gut so. Etwas Positives noch zum Abschluss. Die Parteienförderung
ist aber erst möglich, seitdem die SP und die ÖVP nicht mehr die meiste Parteiförderung kriegen. So. Weil bis vorher, wie die Schweindel am Druck sind, und sagen...
Mag sein. Okay.
Jetzt machen wir auf jeden Fall eine kurze Werbepause.
Da haben sie nicht mehr. Und dann schauen wir ein bisschen über die Grenzen oder nicht nur. Deutschland will ab sofort oder tut das auch schon, Asylwerber zurückweisen an der Grenze. Was bedeutet das für Österreich? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Eva Schütz und Gerald Kroz sind zu Gast im Studio. Die deutsche Bundesregierung hat sich vorgenommen, jetzt rigoros an den Grenzen vorzugehen und zurückzuweisen. Das kündigt zumindest der neue Innenminister Dobrindt an. Angeblich wird schon zurückgewiesen. Wirklich viel mitkriegen tut man in Österreich vorerst nicht. Da heißt es aus dem Innenministerium, es ist noch kein einziger zurückgewiesen worden. Nach Österreich, ist das ein PR-Schmäh, also ein Gag, den die deutsche Bundesregierung da fährt? Oder glaubst du, dass die Deutschen da jetzt wirklich eine Asylwende, wie es Merz ja im Wahlkampf zumindest angekündigt hat, hinlegen?
Na, wenn sie es versuchen, dann wird es so nicht gehen. Also es gibt ja, NIOS hat ja zum Beispiel auch einen Reporter-Teams dort hingeschickt, um mal vor Ort zu sehen, was sich dort jetzt tatsächlich abspielt. Spiel, und es stimmt schon, die Kontrollen sind stärker geworden. Es sind jetzt nicht mehr ein Streifen oder ein Grenzschutz, sondern es sind jetzt 3 oder 4 dort. Aber tatsächlich zu Massenzurückweisungen, wie das irgendwie, wie man sich das da ausgemalt hat, kommt es bei Gott nicht. Du hast das eh gerade gesagt, 300, das ist eben so wie 30 für Österreich. Da wird wahrscheinlich ein paar sagen, bitte, sie kommen da nicht rein, gehen sie wieder zu Hause, ja, oder gehen sie wieder zurück nach Polen. Aber es hat auf jeden Fall nicht den Effekt, dass man jetzt anfängt, dass die Migration tatsächlich an diesen Grenzen einzudämmen. Also das ist, glaube ich, relativ viel schon und relativ viel Ankündigung. Es wird jetzt nicht zu dem gewünschten Zweck führen, dass niemand mehr nach Deutschland kommt. Aber es ist ein bisschen ein Aktionismus, glaube ich. Man hat jetzt mal was getan. Ja, mehr, glaube ich, kann man nicht sagen dazu.
Asylwende oder Schmäh?
Friedrich Merz hat vor der Wahl gelogen, hat nach der Wahl gelogen, dass sich die Balken biegen und wird als Pinocchio in die Geschichte Deutschlands eingehen. Sehr geehrter Groß, heute bekommen um 13.34 Uhr. Ich gehe jeden Tag zweimal die Grenze in Braunau, Österreich, Bayern und sehe dabei, dass bis heute, 12.05.2025, nur Pseudokontrollen stattgefunden haben. Um 9 Uhr kommt ein Kombi mit 4 Beamten, Polizisten, die dann sich einen schönen Vormittag machen. Einmal habe ich gesehen, da wurde ein Kombi mit russischen Kennzeichen zur Seite gebeten. Vormittag stehen 4 Beamte an der Grenze und unterhalten sich. Gut. Machen eventuell alle 20 Minuten eine Stichprobe. Nachmittag und in der Nacht ist die Grenze unbewacht. Möglich wäre, dass sich spontan einige Beamten vielleicht dorthin verirren für wenige Minuten. Viele Grüße.
Ja,
aus Braunau, Simbach.
Deckt sich dann eben mit den Beobachtungen. Ja.
Das heißt, ich selbst habe vor einer Woche auf dem Weg nach Hall bei Mils, die kleine österreichische Grenze, also bei Freilassing rein, Bad Reichenhall hinein, dann bei Tirol aus, St. Johann dort aus, Grenzkontrolle, null. Auf der Autobahn oben stehen 2 Beamte, damit sie das sieht, auf der Autobahn, da ist der, hat der Friedrich Merz 2 Beamte hingestellt. Unten, dort, wo die schweren Jungs vorüberfahren mit dem Turban und dem Sprengstoff drunter, da kontrolliert keiner. Das ist jedem wurscht. Das heißt, das ist reine Augenauswischerei. Aber ich finde an der deutschen Debatte eines ganz spannend. Vorige Woche hat der neue Minister Dobrindt, der Knecht des Herrn Söder, die mündliche Weisung aus dem Jahr 2015 an den Bundespolizeidirektor in Deutschland zurückgenommen. Habt ihr alle gelesen, war überall auf Twitter. Die mündliche Weisung besagte, und zwar von Merkel veranlasst, 2015 im Herbst, dass Menschen, die kein legales Recht haben, nach Deutschland einzureisen, weil Dublin II und Dublin III in anderen europäischen Ländern schon das Asylverfahren gemacht wurde, diese Regelung ist außer Kraft zu setzen, es ist niemand abzuweisen. Mhm. Diese Weisung wurde jetzt mittlerweile einmal aufgehoben, und zwar in eine sogenannte Kann-Bestimmung. Also die Polizei kann jetzt abweisen. Im Gesetz steht, sie muss. Aber ich nehme zur Kenntnis einmal nach 10 Jahren ein epochaler Schritt. Jetzt können wir, nachdem wir ca. 1000 Einzelfalltote haben, Amari, Tenny, Breitscheidplatz, Anis Amri, wie die alle heißen, jetzt ist es plötzlich eine Kann-Bestimmung. Noch einmal, wenn man wirklich etwas tun möchte, dann bringt Deutschland ein paar hunderttausend außer Land, genau auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen sind, nach Österreich.
Aber das ist ja ein
Österreich schickt weiter nach Slowenien, Slowenien schickt weiter nach Serbien, Serbien schickt weiter Richtung Griechenland, und in Griechenland lässt Boote stehen oder über
aber
Italien,
das ist ja ein wesentlicher
und
führst
das um nach Tunesien zurück.
Ganz einfach. Ist das Zurückweisen überhaupt noch das große Thema? Weil wenn man zumindest unserem Innenministerium glaubt, dann kommen ja derzeit kaum noch Flüchtlinge. Ist das Problem nicht viel eher jene, die hier sind, wie wir die wieder abschieben können?
Ja, nur dass jetzt deutlich weniger Flüchtlinge kommen, heißt nicht, dass nicht irgendwann die nächste Welle kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Situation in Syrien anschaut, dann bin ich mir nicht so sicher mit dem neuen Regime dort, ob das auch tatsächlich so bleiben wird. Das ist das eine. Ich meine, das eine Thema ist, wie schützt man einfach die EU-Außengrenzen? Also in der Sekunde, glaube ich, ehrlich gesagt und realistischerweise, wenn die mal in Europa sind und dann von Land zu Land gehen, so wie du das jetzt gerade aufgezählt hast, ich weiß sie dann von Deutschland nach Österreich, in die Slowakei, zurück nach, also das kannst du einfach vergessen, wie willst du das machen? Das ist ja überhaupt nicht zu bewerkstelligen. Also eigentlich müsste man sagen, was macht man mit denen, die da ist? Wie schiebt man die ab, die da sind und keinen Asylgrund haben und als subsidiär Schutzberechtigte dieser Überprüfung nicht standhalten? Und wie macht man die EU-Außengrenzen so zu, dass sie einfach nicht mehr reinkommen? Weil ansonsten kannst du nicht den ganzen Verwaltungsapparat und Polizeiapparat damit beschäftigen, diese Menschen wieder irgendwo zu suchen. Das wird dir, glaube ich, schlicht nicht gelingen. Und das andere große Thema ist natürlich, wie integrierst du die, die da sind? Das wird bei einem Teil gehen und bei einem anderen Teil, wo wir nur zur Kenntnis nehmen müssen, es geht nicht. Und dann wird man sich vielleicht darauf rückbesinnen, dass Asyl eigentlich ein Recht auf Zeit ist und kein Daueraufenthaltsrecht und man kann machen, was man will.
Ich verstehe nur Folgendes nicht. Ich verstehe diesen Rückgang nicht. Also allein im ersten Quartal haben wir in Österreich 4.644 Asylbescheide ausgestellt. Also das Asylrecht erteilt. Mhm. Das ist mal 4, sind wir bei knapp 19.000, ein wenig mehr als 19.000. 2023 haben wir uns darüber noch immer aufgeregt, dass 24.900 von den 100.000, die einer kommen oder die 200.000, weil die werden ja nicht mit dem fliegenden Teppich bis nach Berlin geführt und dort abgeworfen, sondern die kommen ja über die geschlossene Balkanroute vom Basti. Die ist so offen wie ein Scheinentor. Oder manche sagen, wie das Hosentürtel vom Thomas Schmidt. Ja, da, da kommen sie durch. Da spazieren sie durch über die Balkanroute. So. Und dann kommen sie nach Deutschland. Und noch immer 24.900. Jetzt frage ich mich, haben wir uns damit gewöhnt, dass wir quasi das schleichende System von 2000 bis 2011 einführen? Jedes Jahr halt so 30.000, sind in 10 Jahren 300.000. Und dann kommt halt nächstes oder übernächstes Jahr wieder ein Schub, weil irgendein Verrückter mit seinem Turban in Syrien ein bisschen zettelt. Oder der Herr, wir dürfen nicht vergessen, der Erdogan hat ja auch noch ein paar Millionen.
Ja, ja.
Das ist ans Faustpfand. Der hat dann seine Lager und sagt, wenn die Ursula von der Leyen nicht 3 Milliarden umrückt, dann macht er gleich, dann lüftet er seinen Zaun. Dann dürfen wieder 2 Millionen reinkommen. Mhm. So, und auf das warten wir und wiegen uns in Sicherheit und streiten, statt dass wir endlich die Grenzen, die EU-Außengrenzen sichern. Und weißt du, was ich da sage? Endlich mit den Sozialleistungen aufhören. Ungarn hat 4 Asylverfahren, weil der Herr Orban gegen geltendes europäisches Recht, und da muss ich da jetzt ehrlicherweise sagen, da scheiße auf europäisches Recht, keine Sozialleistungen an Menschen auszahlt, die nicht aus EU-Staaten kommen. Und das ist für mich vollkommen regelkonform. Daher ein dreifaches Hippie-Pura auf den Orban, weil das ist offenbar der Einzige, der es versteht.
Die Flüchtlingslager sind überhaupt ein Riesenthema. Die gibt es ja, die gibt es in Ägypten, die gibt es in der Türkei, die gibt es auch im Irak, die sind voll und das ist natürlich
ein
Drohpotenzial für Europa, weil wenn man die Leute dort nicht mehr hält und die sich wirklich nach Europa aufmachen, dann ist das wirklich eine Welle, wie wir sie noch nie gesehen haben und dann wird man das auch nicht mehr, weiß ich nicht, wie man das dann stoppt, dann müsste man sich dann wirklich
aber
dazu durchdringen,
das heißt, du bist dass der Meinung, man an der Grenze. Das Flüchtlingsproblem ist durchaus noch da, es ist derzeit vielleicht nicht ganz so
allein aufgrund markant, dieser Masse an Menschen,
Jahren. Aber kann jederzeit wieder aufpoppen.
Zum Beispiel auch riesige Flüchtlingslager auch in Jordanien, wenn sich die mal dazu entschließen sollten, diese Menschen dort nicht mehr Grund zu versorgen und die machen sich weiter auf nach Europa. Das ist wie eigentlich fast ein unfassbares Drohpotenzial, das dort liegt, mit dem man nicht weiß, wie man umgehen soll.
Weißt du, was mich immer wundert? Wirklich seit 10 Jahren, weißt du, wie viele Asylwerber in Saudi-Arabien aufgenommen worden sind oder in Katar? Hast recht, kein einziger. Also jene, die in unmittelbarer Nähe zu den Brandherren sind und im Übrigen, wo es ja darum geht, die Glaubensbrüder, ich habe immer geglaubt, der Islam ist sowas Geschwisterliches, sowas Solidarisches. Ja,
ich glaube, die Saudis sind da anders.
Also die wollen ihre Heiligen nicht. Die wollen sie nicht. Nein, die wollen sie nicht. Die wollen die Sunniten und die Schiiten und das alles. Die wollen das alles nicht. Die sagen, die schicken wir euch nach Europa, weil die wollen wir selber nicht. Saudi-Arabien hat seit, ich schreibe gerade ein Buch, Saudi-Arabien hat seit 2015 null Asylwerber aufgenommen. Null. Niente. Frag einmal, wie viel Dubai, wo alle hinfahren und ein bisschen Planche und Oman und alles. Nicht einmal ums Verrecken nehmen die nur einen einzigen auf. Das heißt, die eigene arabische Welt, die dafür verantwortlich ist, dass der ganze Nahe Osten seit ca. 50 Jahren brennt, nämlich lichterloh, ja, die Saudis, die nämlich die Waffen für die Rebellengruppen in Syrien liefern, damit es ja duscht und ja für die Flüchtlinge gibt, die nehmen nach dem Verursacherprinzip auch nicht. Aber weißt du, was noch spannend ist? Die USA, die dort unten seit Jahren mit der Fackel umrennen, die nehmen, kann ich da Folgendes sagen, währenddessen wir in Österreich im Jahr 2015 über 80.000 genommen haben, hat die ganze USA aus der ganzen Welt, aus Mexiko und sonst wo, 64.000 Asylverfahren
bescheiden. Naja, und was die USA herrlich, auch sehr dezidiert macht, und das auch schon vor Donald Trump, keine muslimischen Asylwerber, die nehmen ja wirklich keine
muslimischen
Asylwerber.
Ja, aber da entsprechen sie der saudischen Staatsdoktrin. Die Saudis, die Kuwaitis, die Kataris, die Omanis und wie sie alle heißen, die ganzen muslimischen Staaten nehmen keine Muslime
auf. Das ist
spannend.
Die Saudis sind Wahhabiten, die brauchen dort weder die Schiiten noch die Sunniten und dann brauchen sie auch sicher keinen Bürgerkrieg.
Ja. Jetzt sage ich da Folgendes, ich brauche dort, die sollen sich das alles selber richten dort unten. Eine ganz große Mauer rund um Europa bauen, mindestens 20 Meter hoch. Da fahren Wassergraben und dann Minen rein und alles, was wir an Frontex haben. Und sagen, macht euch das selber aus. Macht euch das dort unten wirklich selber aus.
Ja, aber dann kommen wir wieder zu.
Mit der Mauer hat es halt selten funktioniert in der Vergangenheit, muss man sagen.
Naja, wie hätte das gern? Also die Mauer, der eiserne Vorhang hat wunderbar funktioniert über 40 Jahre.
Kannst die Grenze
auch. Ich bin kein Fan vom eisernen Vorhang. Ich bin jedem dankbar, Gorbatschow, Johannes Paul, Václav Havel, Václav Klaus, Lech Walesa, allen bin ich dankbar, die diese Mauer niedergerissen haben. Aber entschuldige, funktioniert hat sie 40 Jahre. Ja. Also der Schmäh, die Mauer funktioniert nicht. Ist ja auch die nächste Dummheit. Es funktioniert ja auch bei dir der Gartenzaun, oder? Hast du einen Gartenzaun?
Ja.
Warum hast du den?
Na, der funktioniert schon, aber es ist vielleicht eine relativ überschaubare Meteranzahl im Gegensatz zur europäischen Außengrenze. Aber ich glaube, ein ganz anderes Aspekt, den wir jetzt noch nicht so angeschnitten haben, ist, man muss sich überlegen, inwieweit man dieser Europäischen Konvention für Menschenrechte, die ja dieses Asylrecht einräumt, und die Genfer Flüchtlingskonvention, inwieweit man das ändert. Ja. Weil ansonsten, ehrlich gesagt, kannst du weder eine Mauer bauen noch sonst
irgendwas. Es geht einfach nicht. Aber da möchte ich einen Schlusssatz sagen, wenn ich noch darf.
Ja, ja, aber da muss man sich jetzt mal eine politische Sache Diskussion führen, ohne dass jeder, der sagt, man muss da etwas ändern, jetzt inhuman und ein menschenverachtender Antidemokrat ist. Weil mit dem Regelwerk, das wir zurzeit auf europäischer Ebene haben, wirst du weder eine Mauer errichten können, noch wirst du diese Menschen zurückweisen können, auch nur in der Form, dass du diese Asylverfahren vor Europa durchführst.
Sagt dir der Satz, das Recht muss dem Volk folgen, etwas, ja, den der Herbert Kickl formuliert hat, genau auf die Änderung der Genfer Flüchtlingskonvention, weil es erst im Zweiten Weltkrieg...
Das Recht muss der Politik folgen.
Ja, die Politik ist in dem Fall das Volk. Repräsentative Demokratie, am Ende habe ich immer ich Recht. Das war,
ja, das so, wissen, ey, wissen wir so, alle.
Nein, das wollte ich euch nur noch einmal in Erinnerung.
Wir wissen das.
So, das letzte Wort dabei. Aber was da für ein Aufschrei war, hat der Kickl vielleicht doch Recht gehabt?
Ja, also ich glaube, es haben sich einfach die grundlegenden ich habe diesen Satz nie besonders schlimm gefunden.
Du bist auch heute sehr schön in Blau gekleidet. Ich hoffe, das ist kein Parteipolitik.
Das steht mir einfach, zur Haarfarbe. Und ich bin eitel genug, dass ich jede Farbe nehme, die mir steht.
Gut, wir machen noch einmal eine kurze Werbepause, da passt das Blau aber gut dazu, denn dann sprechen wir über die AfD und die Debatte, die in Deutschland derzeit geführt wird, über den Verfassungsschutzbericht, der die AfD als rechtsextrem einstuft, und die Frage, die ja auch diskutiert wird in Deutschland, kann die AfD verboten werden oder geht das nach hinten los? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Eva Schütz und Gerald Groß. Ist ja schon ein länger Thema in Deutschland. Es gibt diesen Bericht des Verfassungsschutzes des Deutschen, wonach die AfD gesichert rechtsextrem sei. Die Deutsche Bildzeitung hat jetzt letzte Woche auch einige Details aus diesem Bericht veröffentlicht, warum der Verfassungsschutz zu dieser Einschätzung gekommen ist. Und aufgrund dessen wird in Deutschland nach wie vor darüber diskutiert, ob man die AfD verbieten soll oder nicht. Wobei ja viele der Meinung sind, das ist, wie Kai Dickmann hat das letzte Woche auch hier im Interview gesagt, der langjährige Bildherausgeber, das wäre wie wenn man ein Feuer mit Benzin gießt. Also davon hält er gar nichts. Wie siehst du das denn? Glaubst du, ist das realistisch, dass die Deutschen eine Partei, die größte Oppositionspartei, verbieten?
Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Also diese Einstufung als gesichert rechtsextrem, die ja mittlerweile auch wieder zurückgenommen worden ist, führt nicht automatisch oder bedingt nicht in irgendeiner Art und Weise ein Verbot oder ein Verbotsverfahren. Das kann ja nur politisch gemacht werden. Da hat man sich bei der NTB schon einmal verbrannt und es ist einem nicht gelungen, diese Partei zu verbieten. Also die Frage ist, ob man das jetzt noch einmal machen möchte. Und zu dieser Einstufung als gesichert rechtsextrem, das ist natürlich schon ein sehr schwieriges Prozedere gewesen oder eine sehr schwierige Geburt. Es gibt dieses Gutachten mit 1100 Seiten, das kennen offenbar manche Zeitungen, andere kennen das nicht, das ist auf jeden Fall nicht öffentlich einsichtig. Die AfD kennt es, soweit ich weiß, bis heute nicht. Wir haben heute den Rechtsanwalt der AfD in der Sendung gehabt, der ein bisschen dieses Prozedere erklärt hat. Die bekommen das auch nicht zur Einsicht, also unterschiedlich zu einem normalen Strafverfahren, wo natürlich ein Beschuldigter Anblick der Akten Einsicht hat, haben die das nicht. Die müssen das beantragen und dürfen das dann im Beisein ihres Rechtsbeistandes anschauen. Also wie das organisatorisch gehen soll, versteht niemand. Das wird jetzt wieder mal, kommt einmal die nächste Klage, die nächste verfahrensrechtliche Klage dahingehend, dass man versucht, das aufzuheben. Das ist in meiner Entscheidung des Gerichts in Köln gewesen. Kann die AfD überhaupt Einsicht nehmen in dieses Gutachten? Also es ist schon alles, da sieht man eigentlich, dass so ein Verfahren nicht wirklich geregelt ist, dann was als rechtsextrem gilt, nicht wirklich definiert ist. Wenn jemand, der Verfassungsschutz hat ja aufgezählt, dass also die generell gegen die Islamisierung auftreten, ist das rechtsextrem, ist das nicht rechtsextrem, kann man schon darüber diskutieren, dann sind 70% der Deutschen rechtsextrem, wenn man so sieht, weil die sind auch gegen die Islamisierung, gegen die fortschreitende. Also es ist halt eine richtige Gratwanderung und vom Verfahren her wird das jetzt über Jahre dauern, bis dieses Gutachten gerichtlich überprüft wird und was da jetzt auch die Mitspracherechte bzw. die beschuldigten Rechte der AfD sind, das ist auch noch nicht ganz heraus. Also schwieriges Prozedere. Zuerst in den letzten Tagen der Innenministerin stuft eine weisungsgebundene Behörde, die größte Oppositionspartei, zuerst einmal als gesichert rechtsextrem ein. Da muss man das eigentlich wieder zurücknehmen, weil vor Gericht geklagt wird, dass man diese Bezeichnung so nicht führen darf. Das, muss man ehrlich sagen, haben die Anwälte der AfD auch durchbekommen. Jetzt dauert es mal, bis das gerichtlich überprüft wird. Und dieses Gutachten ist halt nicht öffentlich.
Es wird ja viel darüber debattiert in deutschen Talkshows. Wir haben das ja auch schon öfters hier getan. Ist das im Endeffekt eher eine rein fiktive Diskussion, weil die AfD nicht verboten wird? Oder glaubst du, gibt es da wirklich Bestrebungen, die AfD zu verbieten?
Also der meistgeklickteste Ausschnitt, der jetzt in allen deutschsprachigen Social Medias von TikTok über Facebook X 100-fach geteilt, im Übrigen kopiert wird auf YouTube von allen möglichen Seiten, war die Diskussion von voriger Woche. Deutschland braucht eine neue Leitkultur. Die multikulturelle Agenda ist gescheitert. Mhm. Ein paar Männer wussten nicht, wer das gesagt hat. Glaubt, es war ein rechtsextremer AfDler, ein gesicherter Rechtsextremer, und es war Angela Merkel. Mhm. Man muss die weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. 7 Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung, für die die Politik verantwortlich ist. Wer die Zahlen der Moslems erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Frage: Ein gesichert rechtsextremer AfDler?
Oder Angela Merkel?
Oder Helmut Schmidt, der große Altkanzler der Sozialdemokratie, der Kämpfer für Menschenrechte gegen Antisemitismus, die große Ikone aller Genossen. Wenn er wo auftritt, Völker, die Signale, bevor er gestorben ist, die ganzen roten Falken, die sozialistische Jugend, alle die Antifanten, Berührungsreliquie, angegriffen haben sie ihn. Niemals mehr ihre Hände gewaschen. Ausgerechnet Helmut Schmidt sagt, Religion ist nicht alleine ausschlaggebend, aber zum Beispiel in Ostanatolien, da spielt die Religion auf dem Dorf eine ganz große Rolle. Auch die Art und Weise, wie man in der Familie miteinander lebt, etwa die überragende Stellung des Vaters gegenüber seinen Kindern. Da werden die Töchter verheiratet gegen ihren Willen. Da muss die Ehefrau das tun, was der Mann will. Das ist eine andere Zivilisation. Oder die multikulturelle Agenda ist gescheitert. Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert. Multikulti bleibt eine Lebenslüge.
Gut,
also Angela Merkel.
Ja.
Angela Merkel.
Aber es kommt noch besser.
Die Migration wächst uns über den Kopf. Der Asyltourismus muss beendet werden. Der Islam ist nicht identitätsstiftend.
Ja, und Helmut Schmidt Gedächtnis.
Und Kulturprägend für unser Land. Na, wer könnte das gesagt haben? Markus Söder. Und jetzt frage ich mich, warum hat der deutsche Verfassungsschutz noch nicht Angela Merkel als gesichert Rechtsextreme umgehend verhaftet? Markus Söder, den Delegitimierer des deutschen Grundgesetzes, weil das werfen sie ja der AfD vor, also der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil es islamophobisch ist und fürchterlich und alles. Warum hat man Söder noch nicht verhaftet, des Amtes enthoben, die Wählbarkeit ihm abgesprochen? Der Herr Seehofer, der einmal Innenminister war, der gesagt hat, der Islam ist kein Bestandteil Deutschlands. Was ist die AfD? Die AfD ist zuwanderungskritisch und islamkritisch. Gut, das bin ich auch. Das sind, wie du richtigerweise gesagt hast, 70% der Leute mittlerweile. Das reicht ihnen, was passiert ist. Das reicht Ihnen, wenn man die Kriminalitätsstatistik anschaut. Also, und da frage ich mich, Eva, ist dieser Verfassungsschutz nur verlogen? Oder ist er dumm? Oder ist er gefährlich? Oder missbraucht er die Verfassung? Schon, oder ist er alles
der Meinung mittlerweile ist von der AfD unterwandert, weil das ja eigentlich die beste Wahlkampfwerbung ist, die die AfD bekommen kann derzeit. Ist das so? Nützt das der AfD massiv? Oder wird das in ein paar Monaten ohnehin wieder?
Ich glaube nicht, dass es der AfD so stark nützt, weil es gibt Menschen, die wählen die AfD sowieso, aber ich glaube schon, dass es auch noch viele Menschen gibt, die etwas, was als gesichert rechtsextrem eingestuft wird und das von einer staatlichen Institution, dann doch davor zurückschrecken, das zu wählen. Also ich glaube, so eine große Werbung ist das nicht für die AfD und als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden zu dürfen, dann auch in den Medien und auch verfasst, hinterfragen wir sozusagen die Institution des Verfassungsschutzes kritisch, aber ich glaube nicht, dass das jeder tut. Ich glaube, dass das der AfD schon schadet und dass sie das in ein rechtsextremes Eck drängt und dass das mittelfristig durchaus nichts Positives für die AfD ist. Also was anderes ist, wie auch Kai Diekmann gesagt hat, wenn man sie tatsächlich verbieten würde, weil dann erstens mal, wer setzt diese politische Initiative, die größte Oppositionspartei zu verbieten? Wie viele, weil was erreicht man jetzt auch durch diese Einstufung als gesichert rechtsextrem? Du kannst dort V-Männer einschleusen, du kannst die Finanzen überwachen, die Finanzströme überwachen, du kannst die Telefone abhören. Ne? Also das ist natürlich schon eine Überwachung der Opposition, wie man sie eher aus totalitären Staaten kennen würde. Und das geht ganz offiziell. Also da hast du natürlich schon, wenn man jetzt unterstellen würde, dass andere politische Parteien auch Zugang zu diesen Informationen haben, hast du natürlich schon einen extremen Wissensvorsprung, was die so tun, wie die kommunizieren, was sie vorhaben. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn du sie auf diesem Status hältst, wobei das egal, ob sie es gesicherterweise sind oder ob es nur die Verdachtslage gibt, dann hast du einfach sehr viele mögliche Überwachungsmöglichkeiten für diese Partei. Das ist das eine. Und sie dann wirklich als zu verbieten, ich glaube, das wird schon in Deutschland einen unfassbaren politischen Aufschrei geben.
Aber du meinst, dazu wird es eh nicht kommen?
Also ich glaube, dass man sich das so schnell eigentlich nicht trauen wird, weil dann wäre die Märtyrerrolle enorm. Und die Frage ist halt auch, was passiert denn danach? Die 30%, sagen wir mal, oder jetzt stehen es bei 26%, glaube ich, oder? Die jetzt die AfD wählen, die wählen dann also fix nicht die SPD, glaube ich, oder? Ja, fix Strategie, nicht die Grünen und wahrscheinlich auch nicht den Herrn Merz. Also wohin gehen denn diese Menschen?
Eva, die Strategie ist relativ einfach. Es stehen derzeit keine Wahlen an. Das heißt, allein diese Herausgabe der Einschätzung als rechtsextrem war ja im Übrigen nicht wohlentscheidend. Wenn du das als politischer Gegner richtigerweise gemacht hättest, hättest du das vor 3 Monaten vor der Bundestagswahl Ihnen noch in der letzten Woche eingepfeffert. Das hat sich eh keiner traut, weil sie nämlich Angst gehabt haben, dass dann sofort der Solidarisierungseffekt eintritt. So, warum machen sie es jetzt? Um ein Ablenkungsmanöver zu starten und um die AfD zu hämmern in der Diskussion, dass sie sich in Wahrheit als Oppositionspartei nicht mit der Regierungskritik an Merz und Klingenbeil beschäftigen kann, sondern dass sie quasi auf einem Nebenmanöver-Schauplatz sich abstrampeln muss, nämlich mit Gerichten, diese gesicherte rechtsextreme Einstufung, währenddessen der Herr Merz und der Klingenbeil gerade ihre Republik umbauen. Und nur um das geht's. In Wahrheit geht's um ein Ablenkungsmanöver. Der Verfassungsschutz der Frau Faeser, und ich bin mir sicher, die Faeser hat das mit CDU, CSU abgeklärt, das gibt sie auch mittlerweile zu, zumindest mit der SPD abgeklärt, hat gesagt, wisst ihr was, jetzt kommt die neue Regierung ins Amt, der neuen Regierung geben wir gleich mal Welpenschutz, eine Käseglocke drüber dem Herrn Merz, weil die einzige effektive Oppositionspartei, die schalten wir aus, nämlich zeitlich ausschalten, indem man sie auf einen Nebenschauplatz lockt, nämlich auf ihr eigenes Verbot hin. Ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Das war am Freitag, dieses Gutachten ist vor 2 Wochen am Freitag herausgekommen, wie dann dieser Dino Kruppeler in 3 Tagen, ich glaube 700 Muttersäulen allein in Berlin gekämpft hat, 700 TV-Studios besucht hat und voll dagegen gehalten hat. Und sonst hast du von niemandem was gehört. Also ich muss sagen, da wird ein Kampf geführt, den auch die AfD führt, der ringt mir Respekt ab.
Zum Abschluss noch, lässt sich daraus auch irgendwas für die FPÖ in Österreich ableiten, die ja doch immer auch enge Beziehungen zur AfD gehabt hat?
Österreich hat ein ganz anderes System eigentlich. Und ich finde das System, weil wer vielleicht jetzt am Sonntag diese Diskussion auch, ich sage das jetzt offen, auf ORF 2 gesehen hat mit der ehemaligen Justizministerin, der Maria Berger, die sagte ganz offen, sie möchte Österreich umbauen oder man sollte dieses System umbauen in etwas wie Deutschland. Und das ist meiner Meinung nach wirklich grundfalsch, weil Österreich hat ja eigentlich ein besseres System. Du kannst zwar jemanden aus einer Partei ausschließen, das geht relativ schnell bei uns, das geht ja in Deutschland nicht. Also wenn zum Beispiel der AfD jetzt jemanden ausschließen möchte, der ihrer Meinung nach rechtsextreme Äußerungen tätigt, dann geht das kaum. Das ist extrem schwierig. Und du kannst Einzelpersonen, die solche Äußerungen tätigen, strafrechtlich relativ gut und schnell und effektiv verfolgen, so ist es in Österreich. Aber du kannst keine Partei verbieten, du kannst ja höchstens die Gründungsvoraussetzungen absprechen. Und ich glaube, das ist ein System deutlich effizienter, nämlich sich die einzelnen Personen sozusagen herzuholen und sagen, mein lieber Freund, sowas kannst du nicht sagen, jetzt bist du in der Wiederbetätigung, das hat relativ hohe Strafen, aber deshalb nicht die ganze Partei zu verbieten, weil an einzelnen Aussagen festzumachen, die auch in einem politischen Diskurs auf irgendeinem Marktplatz geschrien werden und so weiter, kann ich die einzelne Person zur Verantwortung ziehen, aber deswegen eine Partei als Ganzes zu verbieten, das ist in Österreich nicht möglich.
Naja, vor allem
und ich finde, das ist vom System auch richtig so, dass man die einzelne Person zur Verantwortung
zieht. Wenn man zieht. Der Maria Berger, der Gundl-Gaukelei aus der Justiz, Folge leistet, dann müsste man ja die SPÖ verbieten. Ich meine, Heinz Fischer sagt sinngemäß, der Holocaust legitimiert Israel nicht dazu, Menschen umzubringen. Also als würde ein Jude den Holocaust missbrauchen, um andere umzubringen, stellt der Heinz Fischer die Ikone Israel als blutsaufenden Tyrannen dar, der das Schicksal und die Anteilnahme an 7 Millionen Opfer des NS-Regimes dazu missbraucht, heute aus Lust und Laune andere Menschen umzubringen. Und das aus dem Satz, aus dem Wort, aus dem Mund eines Sozialdemokraten. Jetzt könnte ich sofort 3 Gutachten herbringen, vielleicht macht es einer. Ja? Ist das antisemitisch? Und morgen verbietet die Sozialdemokratie wegen linken Antisemitismus und Israel-Hass. Das kann ihnen gerne antun, wenn sie wollen. Weil es am Ende wahrscheinlich eh stimmt.
Gut, du bräuchtest da mehrere Beispiele, aber die Frage ist...
Da finde ich da noch nur. Da finde ich da noch nur. Da brauchst du keine Sorge haben. Nein, da finde ich da. Da finde ich da
aber
noch
prinzipiell finde ich, die einzelne Person ist für ihre Aussage verantwortlich und ist dafür strafrechtlich zu belangen, wenn der Tatbestand erfüllt ist, das nicht auf das Parteiensystem überzustülpen.
In dem Gutachten der AfD ist keine Äußerung, auch was die Bild veröffentlicht hat, was eine Sauerei ist, dass es der Betroffene nicht einmal das Gutachten hat, das strafrechtlich relevant wäre. Das heißt, das nennt politische Gesinnungsjustiz. Da entscheidet irgendwer, was ist politisch opportun, was ist korrekt, was ist unkorrekt.
Und das sind dann ganz hohe Ermessensspielräume und das ist immer, öffnet immer Tür und Tor für auch politische Entscheidungen in einem Bereich, wo sie nicht hingehören. Und das, glaube ich, ist das Problematische an dem deutschen System.
Gut, vielen Dank Eva Schütz und Gerald Gross. Für heute sind wir noch nicht ganz am Ende angelangt, denn hier geht es gleich weiter. Es diskutieren gleich Heimo Leposchitz und Robert Miesig. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es gleich weiter.